dass ihr uns geleitet habt darin. So, ich komme zu meiner Predigt. Wir sind in unserer Themenreihe Zweisam statt Einsam. Und ich weiß gar nicht, ob ihr gemerkt habt, dass wir in einer Predigtreihe sind, weil die letzten Sonntage waren immer so ein Hin und Her, weil wir ja auch Gastsprecher hier hatten. Aber nochmal zum Rückblick. Im Mai haben wir uns an zwei Sonntagen mit dem Thema Freundschaft oder dem Thema Zweisam statt Einsam beschäftigt. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Die erste Predigt ging es um eine Frauenfreundschaft, das war ein Muttertag, und zwar über die Beziehung zwischen Maria und Elisabeth. Und einen Merksatz hatte ich in dieser Predigt, das weiß keiner mehr von euch, das ist auch okay. Und zwar war das der Merksatz, du brauchst einen anderen und ein anderer braucht dich. Vielleicht erinnert sich der mancher daran. Und wir haben gelernt in den letzten Sonntagen oder uns wieder daran erinnert, dass wir nur gesund leben können und nur gesund wachsen können, wenn wir in Gemeinschaft leben, wenn wir nicht alleine unterwegs sind, weil wir einfach so geschaffen sind. So funktionieren wir einfach. So hat Gott uns geschaffen. Und wie wertvoll es ist, wenn wir gute und echte Freundschaften haben, davon haben wir auch letzten Sonntag gehört von der Anne-Rose, die über Freundschaften gepredigt hat. So, und heute will ich wieder eine Freundschaft aus der Bibel mit euch teilen. Und es steht ja schon im Titel, ich wollte es eigentlich so spannend aufbauen, um wen es geht, aber nachher ist mir aufgefallen, das steht ja schon auf der Titelfolie. Also, kann ich das lassen? Es ist auf jeden Fall eine sehr besondere Freundschaft, weil ihr seht, ein Part der Männer oder ein Part der Freundschaft ist halt nun mal Jesus. So, und Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde gelebt hat auf dieser Erde. Und dann der andere Part ist der Petrus, der so echt das Gegenteil war von Jesus in vielen, vielen Punkten. Und so war es irgendwie auch so eine Lehrer-Schüler-Beziehung natürlich, ne? Nicht nur so eine Männerfreundschaft, sondern auch ein Herr-Diener. Eine Herr-Diener-Beziehung. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem eine Beziehung war, von dem wir viel zum Thema Freundschaft lernen können. Und gleichzeitig, und das ist ja das Geniale und auch sicherlich immer das Ziel vom Gottesdienst, können wir darüber staunen, wie genial Jesus einfach ist und wie gut er ist zu uns und wie genial er einfach auch auf dieser Erde war. So, Petrus, ich glaube, das ist von vielen so der Lieblingsjünger. Das ist irgendwie so, ich finde es ein sehr, wie soll ich sagen, sympathischen Kerl, auch wenn er bestimmt in vielen Dingen sehr impulsiv war. Also er war bestimmt ganz anders wie ich, bin ja eher so eher zurückhaltend, aber trotzdem finde ich den irgendwie sympathisch. Über keinen anderen Jünger wird so viel in den Evangelien berichtet wie über ihn. Da kann man sich fragen, ja, warum? Also ich habe da jetzt keine Antwort. Ich habe mir gedacht, ja gut, der hat in den ersten Gemeinden eine entscheidende Rolle gehabt. Der war ja dann mit der erste Gemeindeleiter. Er hat eine sehr große Veränderung in seinem Charakter bestimmt durchgemacht. Und er war auch in diesem engeren Jüngerkreis mit dabei und war bestimmt einer derjenigen, der am nächsten an Jesus dran gewesen ist. So, vielleicht auch von allem etwas. Gibt es bestimmt auch viele Bücher darüber. Das ist aber für heute nicht so wichtig. Auf jeden Fall lesen wir von vielen Erlebnissen und Unterhaltungen zwischen Jesus und Petrus. Und da ist natürlich die Frage, was wähle ich da jetzt heute aus? Aber ich habe mir drei Bibeltexte, die sich an drei unterschiedlichen Orten abspielen, rausgesucht. Und zwar sind es sehr bekannte Bibeltexte. In denen steckt ganz viel drin und erwartet bitte jetzt von mir nicht eine Vers-für-Vers-Auslegung, wo ich jeden einzelnen Vers auslege. Das ist auch total interessant. Das machen wir heute aber nicht, weil wir ja mit diesem Thema Freundschaft unterwegs sind. Und in allem in diesen Bibeltexten lesen wir diese Texte mal, indem wir eine Brille aufziehen, und zwar die Brille Freundschaft. Und gucken, was diese Texte denn über Freundschaft aussagen. Und ihr werdet sehr schnell merken, wenn ich diese Texte lese, da geht es nicht um die Hochzeiten einer Freundschaft, wo alles super ist, sondern Da geht es viel um Enttäuschung und vielleicht auch übertragen auf uns um Konflikte. So, mein erster Bibeltext, der findet im Garten statt. Und ich möchte jetzt lesen aus Matthäus 26, ab Vers 36. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen: Bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weitergehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus: Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Und wieder ließ er sie zurück und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, dann geschehe dein Wille. Wieder ging er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie schliefen, denn sie konnten ihre Augen nicht offen halten. Da ging er ein drittes Mal fort, um zu beten, und sprach die gleichen Worte. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte: Schlaft ihr immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen. Seht, mein Verräter ist schon da. Petrus war mit Jesus nun schon ungefähr 3 Jahre unterwegs. Und da lesen wir in den Evangelien, sie zogen miteinander von Ort zu Ort. Sie erlebten spannende Sachen, bestimmt auch ganz alltägliche Sachen, von denen wird ja nicht so viel berichtet. Aber sie hatten auch zusammen, sie haben, ich glaube, ich mache das lieber hier hin, das hat, glaube ich, immer Aussetzer. Sie haben bestimmt zusammen gegessen. Ne? Also so die menschlichen Sachen erlebten sie auch zusammen, aber auch eben ganz viel, von dem wir auch in dem Neuen Testament lesen. So, und während dieser Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern viel über das Reich Gottes, das, was der Wille des Vaters ist. Und nun war es zu diesem Augenblick gekommen, wo die entscheidendsten Stunden und Tage von Jesus' Leben angebrochen waren. Seine Kreuzigung stand kurz bevor und Jesus hatte das seinen Jüngern ja auch schon angekündigt. Ne? 3-mal sagt er seinen Jüngern: Okay, jetzt ist es soweit, ich werde sterben und 3 Tage später werde ich wieder auferstehen. So, ich weiß nicht, was bei den Jüngern bei diesem Satz angekommen ist, aber anscheinend nicht viel. Und sie haben es nicht verstanden. Ich glaube, uns wäre es genauso gegangen. Wir hätten es auch nicht verstanden. Aber nun ist er in diesem Garten Gethsemane und seine dunkelste und schwierigste Stunde überhaupt seines Lebens ist da. So, und wir lesen in diesem Bibeltext, wie es Jesus damit erging. Er war traurig, heißt es da, er hatte schreckliche Angst, er hatte Todesangst. Er war emotional immens in dem Kampf, weil er war ja auch Mensch. Ne? Er war ja nicht nur Sohn Gottes, nicht nur Gott, sondern auch vollkommen Mensch. Und ich weiß nicht, was dein Moment war in deinem Leben, wo du am meisten Angst hattest und du am meisten, ich weiß nicht, aufgewühlt oder die Krise geschoben hast, das mal, ich weiß nicht, potenziert, so hat Jesus sich gefühlt. So, und er war in diesem Garten und es scheint für mich so, als wenn Jesus wusste ja, was auf ihn zukommen würde. Und er wusste, er muss den Weg auch alleine gehen. Ne, also das war ja eben der Weg Gottes für ihn und auch eben, um uns Menschen zu erlösen. Aber trotzdem hat er in diesem letzten Moment mit seinen Jüngern ihre Unterstützung gesucht. Ne, weil er hätte jetzt ja auch sagen können, okay, ich gehe dann mal, so jetzt muss ich da allein durch. Aber er sucht irgendwie, wie soll ich sagen, den Halt oder die Unterstützung bei seinen 3 besten Freunden. Und er wählt ja Petrus, Jakobus und Johannes auf, seine engsten Vertrauten, um mit ihm zu beten, ne, um von ihnen Unterstützung zu kriegen. Er will nicht allein sein. Als Mensch braucht er Trost, er braucht Beistand, er braucht Ermutigung, er braucht Fürbitte. Und mich hat das irgendwie so berührt, weil ich meine, ihr kennt den Bibeltext, aber in dem Thema Freundschaft hat mich das echt berührt, wie es Jesus denn da als Freund ging. Ne, da ist er in seiner dunkelsten Stunde, wo er die Unterstützung seiner Freunde braucht, und die pennen ein. Sie schlafen ein und waren nicht da. Und Petrus war einer von denen, der noch einige Stunden zuvor große Töne gespuckt hat. Herr, ich bleib bei dir, ich würde sogar für dich sterben, ich tue alles für dich. Und er schafft es noch nicht mal, die Augen offen zu halten und zu beten. So, wenn wir uns diesen Text anschauen, was es mir zuerst sagt, und das ist ein bisschen Wiederholung von meiner ersten Predigt, ich möchte es trotzdem kurz sagen. Jesus, der Sohn Gottes, perfekt, ohne Sünde, er sucht in seiner Not und Angst seine besten Freunde. Also ich finde es irgendwie krass. Und bittet um ihre Fürbitte. So, wenn Jesus das sogar macht, dann sollte ich das doch auch machen, oder? Und ich bin nicht so perfekt und sündlos wie er. Wenn Jesus Hilfe und Unterstützung sucht, dann sollten wir das auch tun. Und in meiner letzten Predigt habe ich schon gesagt, habe ich über diesen Punkt angesprochen, dass wir so oft denken, wir müssen uns alleine dadurch kämpfen, weil das zeigt unsere Stärke. Aber wir müssen unser Leben und unsere Schwierigkeiten nicht alleine durchkämpfen. Wir dürfen uns Hilfe suchen. Und das ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern ist ein Zeichen davon, dass wir ein Mensch sind. Wenn wir Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen, wenn wir Fürbitte brauchen in schwierigen Situationen. Also wir dürfen uns genauso wie Jesus öffnen in unserer Not und sagen, ich brauche dich jetzt, bete bitte für mich, sei für mich da. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. So, das Zweite, was mir auffällt im Thema Freundschaft, ist, dass es unweigerlich zu Enttäuschungen kommt. Immer. Ich weiß nicht, ob du eine Freundschaft hast, wo noch nie eine Enttäuschung passiert ist. Noch nie ein Konflikt, noch nie ein Missverständnis. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Vielleicht, wenn es noch ganz frisch ist oder so. Aber es gehört einfach dazu. Und in den meisten Fällen sind diese Enttäuschungen ja nicht beabsichtigt. Oder ja, böse gemeint. Eigentlich, meistens sind sie nicht böse gemeint. Weil den Jüngern war Jesus ja bestimmt nicht egal. Die haben jetzt nicht gesagt, ah, da musst du ja eh allein durch. Ja, wissen wir, der macht doch eh immer sein Ding. Dann schlafen wir mal lieber oder so. Ich glaube, sie hatten ja schon das Anliegen und den Wunsch, bei ihm zu sein und ihn zu unterstützen. Aber sie haben es einfach nicht geschafft. Und Jesus sagt es ja auch, der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. So, der Geist ist willig, aber wir sind einfach schwach in unserem Körper, in unserem Leib. Enttäuschungen passieren, weil wir Menschen sind, schwach und manchmal einfach sehr träge und auch noch müde. Und ich glaube, dass alle von uns schon mal einen anderen enttäuscht haben. So, oder ihm nicht geholfen haben. Und ich denke auch, dass jeder von uns einmal schon von jemand anderem enttäuscht worden ist. Und vielleicht hilft es dir in der Situation, dich daran zu erinnern, er, Jesus, der weiß, wie es mir geht. Dem ging es nämlich genauso. Den haben seine Freunde auch im Stich gelassen. Jesus versteht dich. Aber das Interessante finde ich dabei, weil wenn ich mich dann so in diese Situation hineinversetze, ja, das sind meine drei besten Freunde und die lassen mich, die schlafen da einfach ein. Ja, wie würde ich denn da reagieren? Auf jeden Fall ganz anders. Aber bei Jesus sehe ich, dass er sich trotz dieser riesen Freundschaftsenttäuschung nicht von seinem Auftrag ablenken ließ. Der blieb trotzdem fokussiert. Und ich bin mir sicher, dass er das auf jeden Fall wahrgenommen hat als Mensch, dass es ihm nicht egal war. Aber er hat sich trotzdem aufs Wesentliche konzentriert und seinen Blick auf seinen Vater gewandt und auf ihn und auf seinen Weg. So, und ich glaube, da können wir uns echt noch viel abgucken, weil unsere Reaktion, ich rede mal von meiner Situation, vielleicht seid ihr ja viel besser. Meine Reaktion ist ja dann eher, dass ich wütend werde und sage, das geht überhaupt nicht so, was fällt der ein? Und was bin ich für eine arme Socke. So, und wir kommen dann in die, oder ich komme dann so gerne in dieses Selbstmitleidsding rein. Kennt das jemand? Ja, danke, Markus. Ich bin so arm und ich habe keine Freunde und ich bin ganz allein und immer gebe ich nur und kriege nichts. Und das, die Sache ist die, dass das dann ja echt, in, da ist eine Situation, die passiert und dann wird die in meinen Gedanken aufgenommen und dann rattert es so und dann kreise ich diese Sache ein von allen Seiten. Und die Sache ist die, das ist irgendwie immer so eine Abwärtsspirale. Ne? Und unsere Gedanken schaukeln dann diese Enttäuschung immer höher, immer höher. Und das, was beim Ende rauskommt, steht vielleicht gar nicht mehr im Verhältnis mit dem, was am Anfang passiert ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Habe ich gefunden, eine kurze Geschichte. Ein Mann wollte ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Sein Nachbar hat aber einen. So beschließt er, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Hetze nur vorgetäuscht. Und er hat was gegen mich. Und was, ich habe ihm nichts getan, er bildet sich da was ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so kleinen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber und läutet. Der Nachbar öffnet, doch bevor der guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie doch Ihren blöden Hammer, Sie Rüpel. Ja. Ich weiß, keiner war von euch in so einer Situation. Aber es verdeutlicht so schön was. Weil so funktioniert das echt in meinem Kopf. Es passiert irgendwas und ich steige mich gedanklich da so rein, dass es mir noch viel schlechter geht danach. Anstatt es einfach abzuschütteln und sagen, nee, ich fokussiere mich jetzt aufs Wesentliche und ich weiß, der andere ist halt ein Mensch. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. So, ich wusste, er wollte es eigentlich nicht böse meinen, aber es ist nun mal passiert. Und ich denke, Jesus ist uns da echt ein gutes Vorbild. Jesus scheint diese Situation einfach stehen zu lassen, weil einfach etwas anderes wichtiger war. Und Gott sei Dank, Jesus ist so gut, oder, dass er das gemacht hat. So, der Garten war jetzt unser erster Ort und wir gehen jetzt weiter in den Hof. Lukas 22, Abvers 54. Da verhafteten sie ihn und brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus folgte in großem Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Petrus erwiderte, nein, Mann, das bin ich nicht. Die Übersetzung so gut, nein, Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn. Bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wie ist es Petrus gegangen, oder? Der war am Boden zerstört. Und ich stelle mir das dann, ich habe die Übersetzung, oder nicht die Übersetzung, ich habe den Text aus Lukas rausgesucht, weil da dieser Satz steht, in diesem Augenblick drehte der Herr sich um und blickte Petrus an. Wenn ich mir das vorstelle, oder dann läuft es einem irgendwie kalt den Rücken runter. Diese Situation, wo Petrus nicht zu seinem Freund steht und ihn dreimal verleugnet und dann dreht sich Jesus um und schaut ihn an. Und dann wird Petrus bewusst, er hat es total verbockt. Komplett, er hat versagt. Er ist der absolute Versager und er hat gemerkt, all seine großen Töne, die er gespuckt hat, die haben sich nicht bewiesen, sondern er hat bewiesen, dass er eben nur große Töne spuckt, aber nicht einhält. So, er war vorher eingeschlafen, dann lesen wir noch von der Situation, haut er noch diesem Hauptmann im Ohr ab und Jesus muss das wieder dran flicken. So, und jetzt verleugnet er ihn auch noch. So, also aus menschlicher Sicht kann man jetzt sagen, jetzt ist es aus zwischen Jesus und Petrus. Also das wäre für mich wäre das spätestens jetzt der Punkt gewesen, wo ich Schluss gemacht hätte, ich sag's mal so, wo es einfach vorbei gewesen wäre. Petrus hat Jesus enttäuscht, verraten, nicht geholfen, er war nicht da. Alles, was er sich vorgenommen hat, konnte er nicht erfüllen. Und trotzdem ist es ja so, Petrus ist ja der Einzige, der überhaupt sich in den Hof traut. Ja, also die anderen 11, die haben ja vorher schon die Flucht genommen. Und Petrus, ich weiß nicht, in was für einem Kampf er war. Er hatte ja auch Angst und trotzdem hat er irgendwie noch diesen restlichen Mut, sich überhaupt da in die Nähe hinzutrauen. Aber nachher war irgendwie der Mut weg. Da war die Angst größer. Und er möchte zu Jesus halten. Und ich bin vom Typ her, habe mir was vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber ich habe es mir mal vorgenommen. Ich will immer vom Besten aus, also vom Guten in meinem Gegenüber ausgehen. Also nicht vom Schlechten. So, dass der andere es eigentlich böse mit mir meint, sondern eigentlich vom Guten ausgehen. Und ich gehe jetzt auch mal vom Guten bei Petrus aus. Er wollte es schaffen. Er wollte zu Jesus stehen. Er wollte ihm helfen. Er wollte ein guter Freund sein. Er wollte nicht enttäuschen. Er wollte das tun, was er auch wirklich gesagt hat. Und als er das so gesagt hat, er will zu ihm stehen, dann hat er das auch schon gemeint. Das war nicht irgendwie, dass er sich irgendwie groß tun will, sondern er wollte es eigentlich schaffen, aber hat dann gemerkt, er schafft es einfach nicht. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Und ich merke selber auch bei mir im Thema Beziehung, ich habe oft die tollsten Vorstellungen. Ich nehme mir viel vor, wenn es um Freundschaften und Beziehungen geht. Und in meinem Kopf, wenn ich allein bin, da funktioniert es auch wunderbar in der Theorie. Und in der Praxis merke ich dann sehr schnell, dass ich auf die Nase falle. Morgens, wenn ich aufwache und noch keiner wach ist, dann nehme ich mir vor, die entspannteste, gelassenste Mutter der Welt zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, ja, ich schaffe das mit Gottes Hilfe und ich bete, Gott, gib mir heute Gelassenheit, gib mir heute Kraft, ich brauche so deine Kraft. Ja, und spätestens beim Frühstück, wenn der erste Becher Apfelsaft auf dem Boden liegt, dann weiß ich, ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wenn es auch so geht, aber mir geht's so. Ich merke das jeden Tag. Ich komme an meine Grenzen und ich nehme mir so viel vor. Vielleicht hat dich das Thema Freundschaft in den letzten Wochen beschäftigt und du hast gedacht, ja, ich sollte mich mal wieder bei meiner Freundin melden. Ich sollte mich mal wieder bei meinem Freund melden. Und dabei blieb's. Obwohl es doch so einfach ist, oder? Es ist eine Nachricht, ein Anruf weit entfernt und irgendwie schaffen wir es nicht. Vielleicht hast du einen Konflikt mit jemandem, irgendeine Sache, die du mit jemandem bereden willst und sagst, ich sollte eigentlich mal mit der Person darüber reden. Und du nimmst es dir zu Hause vor und dann siehst du die Person und denkst, ach nee, das passt jetzt doch nicht. So, wir nehmen uns so viel vor und machen es dann doch nicht. Und weißt du was, du bist nicht der Einzige. Es ist irgendwie ein Stück weit normal und gehört dazu. Beziehungen und Freundschaften bleiben ein Kampffeld. Das ist einfach so, weil sie so wichtig für uns sind. Ich denke, alles, was für uns wichtig ist, das ist umkämpft. Das ist umkämpft. Und es gibt immer wieder Herausforderungen, die wir anpacken müssen und Kämpfe, die wir gewinnen müssen. Und manchmal verlieren wir halt auch. Aber das soll uns nicht entmutigen, weiter dran zu bleiben und weiter darum zu kämpfen, dass unsere Beziehungen und unsere Freundschaften gelingen. Nämlich, wir sehen auch in der Geschichte zwischen Jesus und Petrus, dass es ein gutes Ende nimmt. Und jetzt sind wir am dritten Ort, am See. Am See. Ich lese den ganzen Bibeltext vor und ich habe mir überlegt, soll ich heute so viele Bibelstellen lesen? Ich dachte, ich mache es einfach. Vielleicht bist du diese Woche nicht mit deinem Pensum an Bibel lesen oder so durchgekommen. heute wirst du es. Also aus Johannes 21, ab Vers 1. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon, Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen. Doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Sympathisch, dass jemand gezählt hat, oder? Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Und Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Das ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, weil da so viel von Jesu Herz rüberkommt und Jesu Liebe zu seinen Jüngern. Jesus war ja seinen Jüngern schon zweimal begegnet, das lesen wir auch in dem Text, das ist das dritte Mal, wo Jesus sich den Jüngern nach der Auferstehung zeigt, aber hier lesen wir ja von diesem besonderen Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus dreimal diese Frage stellt, genauso wie Petrus dreimal Jesus verleugnet hat. Und diese große Freundschaftsenttäuschung, diese Verleugnung, alles das, was Petrus eben verbockt hatte, das war anscheinend auch gar nicht zur Sprache gekommen, obwohl Jesus sich schon mehrmals gezeigt hat. Ich finde, allein die Tatsache, wie Jesus seinen Jüngern begegnet nach der Auferstehung, so beeindruckend und so wunderschön einfach. Natürlich, es war der auferstandene Herr. Natürlich, es war Jesus. Aber wenn ich mit dieser Freundschaftsbrille nochmal diese Tatsache angucke, ist es doch erstaunlich. Er wird enttäuscht von seinen Jüngern, sie verlassen ihn. Er stirbt am Kreuz und er wusste natürlich alles, ne, aber hat er wahrgenommen, die sind irgendwo schon auch in der Nähe oder die Frauen zumindest und Johannes. So, aber die anderen, er wusste, die sind irgendwo. So, Petrus auch, der geht ja sowieso, Judas, der hat ihn auch noch verraten. Und so weiter. Also er war freundschaftsmäßig, er könnte wirklich enttäuscht gewesen sein. Und nach seiner Auferstehung sucht er einfach die Begegnung mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern. Und das ist auch dieser Ausruf oder das Erste, was er in diesem Bibeltext zu ihnen sagt, ist ja, Freunde, habt ihr was gefangen? Und dieses Wort Freunde, in manchen Übersetzungen heißt es auch Kinder. Kinder, habt ihr was gefangen? Das ist ein Wort, das ist eigentlich so eine Verniedlichungsform von Kindern, also mehr so Kindlein, Also irgendwie sowas wird er gesagt haben. Aber das drückt so ein inniges Verhältnis und eine Liebe zu diesen Männern aus. Obwohl sie es total verbockt haben. Aber Jesus Herz quillt einfach vor Liebe zu ihnen über. Ich weiß nicht, wie du deinen Mann oder deinen Freund, deine Freundin nennst, wenn er dich mal so richtig verletzt hat. Ob du dann noch sagst, Schatzi, oder was auch immer du sagst. Also da spricht man, spätestens da spricht man sich mit richtigen Vornamen an, oder? So, aber Jesus ist einfach so viel anders als wir. Er kommt ihnen zu 100% wieder entgegen. Und ich weiß jetzt in diesem Bibeltext, ich habe schon vorher gesagt, es steckt so viel drin, so viel Schätze im Wort Gottes. Aber ich möchte nur einen Punkt rausgreifen aus diesem Text. Und zwar diese Tatsache, dass Jesus die Initiative ergreift. Obwohl er doch eigentlich der Verletzte ist. Also wir wissen, Jesus stand da drüber, das wissen wir. Aber er war doch, eigentlich müssten die Jünger doch zu ihm kommen und sich mal entschuldigen. Oder Petrus, oder? Also so denken wir doch. Also die haben es doch verbockt, nicht er. So, warum muss er das denn machen? Aber Jesus ergreift die Initiative und wartet nicht, bis Petrus das klärende Gespräch sucht, sondern er geht auf ihn zu. So, jetzt können wir auch wieder sagen, ja, das ist ja Jesus, der macht ja sowieso alles richtig und er ist ja auch Gott. Aber die Bibel fordert uns an mehreren Stellen tatsächlich zur Eigeninitiative auf. Und diese drei Bibelstellen, ich hab euch schon gesagt, ihr kommt heute zu eurem Bibelpensum am heutigen Tag. Diese drei Bibelstellen möchte ich einmal kurz nur vorlesen. Und zwar Matthäus 5, 23, 24. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Also wir sehen, wenn er was gegen euch hat, dann geht hin. Da können wir mitgehen, oder? So, wenn wir was falsch gemacht haben, so muss auch klären. So, jetzt passt mal auf. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm. Hä? Moment. Geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Also auch wieder wir sollen hingehen. So, und das letzte, Römer 12, Vers 18. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Ja, was heißt es denn? Also ich lese daraus, egal ob wir schuldig sind oder der andere, wir dürfen ermutigt sein, dass wir den ersten Schritt machen. So, jetzt denkst du, ja, der andere soll ja aber auch den ersten Schritt machen. Das gilt ja nicht nur für mich. Wir sind ja ganz schnell in diesem Denken drin. Ne? Ja, der andere soll ja aber auch den ersten Schritt machen und dann warte ich mal, bis der das macht. Ja, Moment, das gilt ja für alle. Wenn der andere dir dann auch den ersten Schritt macht und ihr dreht euch gleichzeitig um und kommt gleichzeitig auf euch zu, das ist natürlich der Idealfall. Natürlich, aber darauf sollten wir nicht warten. Die Mocklers waren ja vor einigen Wochen da und die Susanne Mockler hat ja ein Buch geschrieben, das Emma-Prinzip, und das ist eigentlich die Überschrift von diesem Punkt. Emma bedeutet für sie, ein anderer muss mal anfangen. So, einer muss halt den ersten Schritt tun und das bist du. So, das bist du, dieser einer bist du und nicht der andere. Es passiert nur etwas, wenn du die Initiative ergreifst. Und das gilt vor allem jetzt in diesem Zusammenhang bei Enttäuschungen, bei Konflikten, wo du jemanden enttäuscht hast oder ein anderer dich enttäuscht hat. Geh auf den anderen zu. Geh auf den anderen zu, ergreif die Initiative. Nur so kann sich was ändern. Aber ich bin mir auch sicher, diese Eigeninitiative betrifft auch andere Situationen. Eine Freundschaft kann nur beginnen, wenn einer halt mal den Anfang macht. So. Du musst nicht darauf warten, dass jemand dich einlädt, lad du einfach jemand ein. So, es kann sich auch nie ein Kontakt intensivieren und tiefer werden und ich weiß nicht, schöner werden und geistlicher werden oder was, wenn niemand die Initiative ergreift. Das passiert nicht einfach so. ergreift die Initiative. Und das sage ich natürlich auch mir, wie ihr wisst. Ich finde es so toll, dass das Versagen von Petrus nicht zu einem Ausführte. Das wissen wir. Also dieses ganze Erlebnis, auch dieses Gespräch nachher mit Jesus, das war, und nachher auch Pfingsten, das war ein Doppelpunkt. So, danach ging Petrus ab wie Schmitzkatze, oder? Also, wie er dann auftritt nach dem Pfingsterlebnis und predigt, da vor so vielen Menschen keine Angst hat und 3000 Leute sich bekehren und sich taufen lassen, das ist doch mindblowing. Das ist doch so genial. Und es ist so gut, dass Jesus auf ihn zugeht, oder? Was wäre gewesen, wenn Jesus es nicht gemacht hätte? Schlecht, sehr schlecht. Sehr schlecht für Petrus, sehr schlecht für unsere Welt. Jesus vergab ihm vom Herzen und ein Neuanfang begann. Und wir lesen, Petrus hält sein ganzes Leben lang zu Jesus. Und nachher ist es ja so, zumindest sagen das die geschichtlichen Überlieferungen, dass Petrus wirklich ein Märtyrer wurde und für Jesus starb und durchhielt bis zum Ende und nicht wieder den Schwanz eingezogen hat. Und das ist so genial. Ich möchte zusammenfassen, was wir heute uns angeschaut haben. Enttäuschung und Konflikte gehören zu einer Freundschaft dazu. So, wenn sie passieren, ist es nicht ein Zeichen davon, dass es die Freundschaft schlecht ist, sondern dass es halt eine Freundschaft ist. Ist halt so. Es liegt trotzdem viel daran, wie wir damit umgehen. Ihr habt das Beispiel noch im Blick mit dem Hammer und Nagel, ne? Also was wir mit unseren Gedanken machen, wie wir uns da reindrehen oder halt auch rausdrehen. Wir sollten unseren Blick aufs Wesentliche lenken. Egal, ob wir einen Fehler gemacht haben oder wir enttäuscht worden sind, wir dürfen in beiden Fällen die Initiative ergreifen. Das ist herausfordernd, aber so passiert nur eine Veränderung. Und was mir auch wichtig ist heute Morgen, wir haben Jesus angeschaut und wie sein Herz ist. Weil Gott möchte ja nicht nur, dass wir von Mensch zu Mensch, dass es da funktioniert, sondern dass wir auch in Beziehung mit ihm leben. Dass wir im Frieden mit ihm leben, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und es ist so genial, dass dieses Prinzip auch heute noch gilt. Jesus ist derjenige, der den Schritt auf dich zumacht, den allerersten Schritt. Und Jesus kommt uns so viel entgegen. Natürlich müssen wir auch darauf reagieren. Aber Jesus kommt dir entgegen. Und zwar kommt er uns entgegen, egal was wir gemacht haben. Und das ist so genial. Guck mal, Petrus hat es doch echt verbockt, oder? Also das, so rein auf der, keine Ahnung, wie schlimm war das für eine Freundschaft? Sehr, sehr, sehr schlimm. Aber trotzdem kommt Jesus ihm entgegen und stellt ihm diese Frage, liebst du mich? Hast du mich lieb? Jesus möchte Beziehung mit uns haben und er ruft dich genauso, Freund, Kind, und kommt dir entgegen. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, wo du gerade stehst, ob das Thema jetzt Enttäuschung innerhalb menschlicher Beziehung für dich gerade aktuell ist oder mehr deine Beziehung zu Gott ein Thema ist, wo du merkst, irgendwie, da steht schon einiges dazwischen und irgendwie kriege ich es da auch nicht auf die Kette, da irgendwie mit Jesus zu leben und ich falle so wieder, dann hat man ja so immer so seine, ich sag mal, Lieblingssünden oder ich sag mal die Bereiche, wo man immer wieder fällt und es nicht hinbekommt. Aber Jesus lädt dich ein und steht immer mit offenen Armen vor dir und du darfst zu ihm kommen. Und er möchte dir vergeben, er möchte sich mit dir versöhnen, mit dir zusammen sein. Und er möchte dir auch helfen in deinen Freundschaften und deinen Beziehungen. Und ich finde, es ist manchmal gut, wenn wir wie Petrus merken, dass wir es nicht hinbekommen. Du musst merken, du kriegst es nicht hin. Weil sonst brauchst du ja Jesus gar nicht, oder? Also wenn du merkst, du kriegst alles so hin, Leben, es läuft super und ich brauche Jesus nicht. Es ist sehr schlecht. Wir brauchen Jesus und es ist gut, an die Punkte zu kommen, wo wir merken, wir kommen an unsere Grenzen und wir versagen. Das ist heilsam, weil dann brauchen wir die Erlösung und das Wirken von Jesus. Das ist Gutes zu merken. Und dann darfst du zu Jesus kommen und er vergibt dir. Und es passt heute sehr gut, dass wir Abendmahl feiern, finde ich, weil das wird es uns nochmal oder deutlich, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus hat alles gegeben, so wie ich es vorher gesagt habe. Jesus hat schon alles gegeben. Und wir dürfen das annehmen für uns jeden Tag neu, weil jeden Tag machen wir einfach Fehler und dürfen neu seine Vergebung für uns annehmen. Und er möchte uns versöhnen immer wieder mit ihm. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben durch seinen Geist. Amen.